und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
Es ist Kalenderwoche 20, noch 3 Wochen bis zur Europawahl und noch 4 Wochen bis zur Europameisterschaft. Also stellen Sie für beides schon mal das Bier kalt. Hier ist Berlin. Hier ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich darf Ihnen an dieser Stelle eine exklusive Nachricht verraten. Er ist nominiert. Der beste Kader seit Kader Loth. Andreas Niesmann.
Hattest du die offizielle Erlaubnis, meine Nominierung hier zu verkünden, ja?
Ja, das wird dann morgen über die Social-Kanäle vom DFB nochmal bestätigt.
Da freue ich mich schon drauf und sage bis dahin hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge Ihres Lieblingspodcasts live aus dem RND-Hauptstadtbüro in Berlin mit Steven Geier und Andreas Niesmann.
Und mit ganz vielen, ganz großen Namen und Gästen. Und mit denen sprechen wir unter anderem über diese Themen der Woche.
Auferstanden aus Ruinen.
Bundeskanzler Olaf Scholz stürzt sich in den Wahlkampf und pfeift dabei auf die Befindlichkeiten der Koalitionspartner, der internationalen Verbündeten und der Hoffnungsträger seiner eigenen Partei.
Deutschland, Deutschland, über alles.
AfD-Vorzeigefaschist Björn Höcke wird wegen Verwendung einer SA-Parole verurteilt. Seine Partei verliert vor Gericht gegen den Verfassungsschutz. Greift jetzt der Rechtsstaat gegen die selbsternannte Rechtsstaatspartei durch?
Und Einigkeit und Recht und Freiheit.
Zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes verraten uns die beiden langjährigen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle und Hans-Jürgen Papier, im Doppelinterview, was sie an der deutschen Verfassung ändern würden. Andreas, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Es war eine wahnsinnig volle Woche. In der Slowakei wird der rechtskonservative Premierminister Robert Fico angeschossen. In Georgien gehen die Menschenmassen auf die Straße und demonstrieren gegen den russlandfreundlichen Kurs der Regierung. Und in Moskau hat Wladimir Putin seinen alten Kumpel Sergei Shoigu als Verteidigungsminister ausgetauscht.
Der trinkt jetzt auch kein Tee mehr.
Sicherer ist es. Ne? Aber die eigentliche Überraschung spielt natürlich wie immer im Inland. Es ist der neue Sound, die neue Rotzigkeit unseres Bundeskanzlers. Olaf Scholz vergreift sich jetzt gezielt im Ton immer öfter. Ja? Und er hat Schlagzeilen gemacht mit einem Auftritt beim Bühnentalk unseres Redaktionsnetzwerks in Potsdam.
RND vor Ort heißt das Format. Und ich habe mir das angeschaut am Samstag. Ich habe da ein bisschen gearbeitet, kleine Meldungen gemacht, vorab geschrieben. Tja, und da haben wir schon gestaunt, als Scholz auf die Frage unserer Chefredakteurin Eva Quadbeck, aufmerksame Hörerinnen wissen natürlich, die war schon sehr häufig bei uns hier auch in unserem kleinen Podcast. Und sie hat den Kanzler gefragt, ob er eigentlich im Wahlkampf damit rechnet, von Friedrich Merz herausgefordert zu werden. Und Steven, du weißt es natürlich als alter Polithase, klassischerweise sagen Politiker auf diese Frage.
Ja, das nehme ich so, wie es kommt.
Ja.
Das ist nicht meine Entscheidung, das entscheidet die CDU.
Im Stehen, im Sitzen, im Liegen, mir egal. Aber Olaf Scholz, der hat was ganz anderes gesagt. Und ich habe den O-Ton mitgebracht, da hören wir mal schnell rein.
Ich halte das für sehr wahrscheinlich. Und wenn ich das sagen darf, es wäre mir auch ganz recht. Aber das entscheidet die CDU.
Warum wäre Ihnen das recht?
Sage ich jetzt nicht, aber ich nur zu will ich jetzt gerne sagen.
Da kann ich nur sagen, jetzt ist es amtlich, der Wahlkampf hat begonnen, aber das war ja schon eine regelrechte Kampfansage oder was?
War es, und wir haben auch tatsächlich nachher kurz darüber geredet im Kollegenkreis. Ist ihm das rausgerutscht oder hat er das mit Absicht gemacht? Ich habe die These vertreten, mit Absicht. 3 Gründe. Erstens, ich glaube, es war clever, weil Scholz definiert jetzt hier so ein bisschen das Battlefield, wenn man so will, ja. Und hier kommt also, muss man sich ja schon auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ein Amtsinhaber, zugegebenermaßen, aber ein Amtsinhaber einer 15%-Partei hin, halb so stark wie die Union derzeit, Platz 3 in den Umfragen und macht mal hier so ganz klar, also, ne? Come to me. Who's next?
Bring it on.
Ja, ich bin hier der Mann. Das ist ganz clever, weil er damit irgendwie den Rest des Feldes auch schon mal so ein bisschen wegschiebt und so tut. Also gibt es jetzt hier einen Zweikampf Scholz-Merz.
Viele Grüße an Robert Habeck.
Genau. Der freut sich. Und zweiter Grund, Scholz markiert ja mit dieser ein bisschen mackerhaften Pose, kann man sagen, sein Revier. Ich glaube, es ist auch eine kleine Botschaft in seine Partei hinein, in die SPD. Wir wissen ja, es gibt Leute, die sagen, der Boris Pistorius, der amtierende Verteidigungsminister, wäre vielleicht der bessere Kanzlerkandidat. Das sieht Scholz natürlich völlig anders und das macht er mit dem Abwasch auch klar. Und drittens, vielleicht ist das auch der eigentliche Grund, ich glaube, er weiß ganz genau, wie sehr Friedrich Merz sich über sowas ärgert, über sowas, was er als Respektlosigkeit begreift. Und ich glaube, dass Scholz seine diebische Freude daran hat.
Also das wäre ja sozusagen einfach nur des Spaßes wegen, aber vielleicht auch
psychologische Kriegsführung.
Ja, genau, das wollte ich sagen. So taktische Gründe. Er weiß ganz genau, das nächste Mal, wenn er zum Beispiel irgendein Rededuell mit ihm hat oder dann nächstes Jahr TV-Duelle, dann muss er ihn nur angucken, dann fällt dem Merz das alles wieder ein und dann ist er gleich wieder auf 180 und haut einen raus und Scholz ist tiefenentspannt und macht wieder so einen Merkel-Wahlkampf. Also das kann natürlich schon sozusagen eine Investition in einen späteren Wutausbruch von Friedrich Merz gewesen sein. Und das Signal an die CDU, um so ein bisschen Unfrieden bei denen zu stiften, ob da nicht doch noch so ein Wüstanhänger ins Grübeln kommt, ob Scholz nicht irgendwie recht hat, dass er sich den Merz als Gegner wünscht. Naja, aber apropos Merz, ich habe den ja letzte Woche noch gelobt für seine staatsmännische Rede beim CDU-Parteitag und kaum ist unsere Folge rausgegangen, sehe ich abends, gucke ich die Heute-Show und sehe, seine Frau, die Ehefrau von Friedrich Merz, hat alles wieder kaputt gemacht, Charlotte Merz.
Ja, das war zumindest der Eindruck, den man haben konnte, wenn man am nächsten Tag die Social-Media-Profile, die gängigen üblichen Verdächtigen sich da angeschaut hat. Also, was ist passiert? Der Kollege Lutz van der Horst von der Heute-Show, aufmerksame Hörer wissen, der war auch schon mal bei Geier und Niesmann zu Gast, hat also Friedrich Merz angelabert. Es ging ums Thema Leitkultur. Das wurde ja beschlossen im Grundsatzprogramm der CDU, haben wir letzte Woche lang und breit mit der Kollegin Alicia Mentgen besprochen. Und wollte von Merz wissen, was ist eigentlich diese Leitkultur? Und der Merz ist einfach weitergelaufen. Und der van der Horst stand da so und grölte irgendwie was hinter ihm her. Und dann kam Charlotte Merz, pirschte sich so ganz elegant von der Seite an, um ihm dann aber relativ robust oder auch rabiat, kann man sagen, das Mikrofon runterzudrücken und zu sagen, also Leitkultur bedeutet als allererstes mal zu fragen, ob man eine Antwort geben möchte.
Da ist das Internet explodiert. Ja. Also ich fand es auch ein bisschen cringe, einen kleinen Fremdscham-Moment, aber dass es jetzt ein Angriff auf die Pressefreiheit ist, wie dann das linke Twitter und auch der DJV, der Deutsche Journalistenverband, danach kritisiert haben, das fand ich dann doch ein bisschen zu große Keule, oder?
Ja, man weiß nicht, worüber man sich mehr schämen muss eigentlich. Angenehm war das nicht, ne, wie Frau Merz da aufgetreten ist. Das Beste hat eigentlich, ich glaube, das war die Kollegin Anna Klaus von Spiegel Online geschrieben, die nämlich schrieb, man möchte sie nicht erleben, wenn man bei Merzens zu Hause am Tisch sitzt und keine Lust hat, schon wieder Spaghetti Frutti di Mare zu essen, die der Friedrich so gerne isst und dann sagt, ich habe da keinen Hunger drauf, wie sie dann reagiert. Das möchte man nicht wissen. Ich finde, damit ist eigentlich auch alles gesagt.
Ja, sehe ich genauso. Also, lass uns dann lieber noch ein bisschen weiter über Olaf Scholz sprechen. Merz hatten wir letzte Woche schon so viel, heute kleinen Scholz-Schwerpunkt. Also, der R&D-Talk war ja nur der erste Streich oder Strike, ja, drei Strikes überhaupt, vom Scholz. Er hat ja diese Woche über heiter weitergemacht, heiter weiter ausgeteilt. Dienstag kam eine Vorabmeldung des Stern raus, die haben ihn interviewt, also unter anderem Kollege Veit Medik, die aufmerksamen Hörer wissen.
Der war schon häufiger hier bei unserem Podcast.
Sehr gut. Und die Kollegen haben Scholz gefragt, wie er denn zum Mindestlohn steht und da hat er nochmal einen rausgehauen.
Ich bin klar dafür, den Mindestlohn erst auf 14 und dann im nächsten Schritt auf 15 Euro anzuheben. Das ist der Satz, den der Kanzler da gesagt hat und gleichzeitig auch nochmal voll gegen die Mindestlohnkommission ausgeteilt, gegen die Arbeitgeber dort. Die hätten ja nur eine Mini-Anpassung gewollt, nachdem Scholz, wir erinnern uns ja, den Mindestlohn schon in dieser Legislaturperiode einmal per Gesetzeseingriff auf 12 Euro angehoben hat.
Ja, also ich finde, da ist ja was dran. Erstens, die Mindestlohnkommission hat sich ja damals, anders als es vorgesehen ist, nicht im Konsens auf diese 41-Cent-Anhöhung, die es letzte Mal gab, geeinigt. Ne? Das ist ja jetzt schon mal ein Teil der Spielregel. Und zweitens, es gibt ja eine EU-Richtlinie, die demnächst kommt und die eigentlich sagt, dass in den EU-Staaten eigentlich der Mindestlohn bei 60% des Medianeinkommens liegen soll. Und das würde bedeuten, wenn Deutschland das umsetzt, das geht eh in Richtung 15 Euro. Also insofern, du hast dich ja ziemlich aufgeregt über diese Scholz-Äußerung. Ich weiß gar nicht, warum.
Ja, ich habe mich aufgeregt, weil ich das falsch finde, weil ich Sorge davor habt tatsächlich, dass wir hier künftig Wahlkämpfe machen, in denen wir nur über die Höhe des Mindestlohns schreiben. Da schreibt die SPD schreibt dann 15 Euro auf die Plakate, die Linkspartei schreibt dann irgendwie 17 Euro und Bürgerwagenknecht schreibt 20. Ich weiß nicht, also ist nicht irgendwie, ich finde, das ist eigentlich nichts, was man politisch unbedingt entscheiden sollte. Und man muss sagen, bei Einführung des Mindestlohns hat Andrea Nahles, hat die SPD damals ein großes Versprechen abgegeben, nämlich, dass sie diesen politischen Mindestlohn eben nicht geben wird, sondern sie haben gesagt, und Nahles hat wörtlich damals davor gewarnt, dann ist der Willkür und dem Populismus Tür und Tor geöffnet. Und ja, ich werde das Gefühl nicht los, dass das dem Kanzler ganz recht ist, an dieser Stelle dem Populismus ein bisschen Tür und Tor zu öffnen, indem er nämlich den Leuten sagt, der Olaf erhöht euch den Mindestlohn, jetzt wählt mich mal.
Aber wenn du sagst, es wäre konsequent, dann dass die Politik sich raushält, muss man sagen, immer inkonsequent ist ja auch konsequent. Er hat ja schon im letzten Wahlkampf Mindestlohn zum Thema gemacht und das dann auch wirklich durchgesetzt. Genau. Also wenn er noch irgendeine Chance haben will, ja, du hast schon seine schlechten Umfragewerte erwähnt, wiedergewählt zu werden, dann wahrscheinlich mit so einem Thema.
Ja, aber das ist ja das Lustige. Die SPD geht also hin und sagt, wir führen den Mindestlohn ein, wir beschließen den einmal politisch die Höhe. Ne? Wir sind ja mit 8,50 Euro angefangen und dann haben sie gesagt, und ab dann übernimmt die Kommission. So, dann hat die Kommission nicht so erhöht, wie die SPD sich das vorgestellt hat. Dann hat Olaf Scholz gesagt, hey, okay, wir erhöhen auf 12 Euro. Ah, das machen wir nur einmal. Das ist wirklich ein einmaliger Eingriff. Dann übernimmt die Kommission. Und jetzt wird doch argumentativ schon der nächste Eingriff vorbereitet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sollen sie es halt machen, ja, aber dann sollen sie nicht rumlabern, dann können sie die Kommission einfach auch wegstreichen und lassen. Und dann wäre es ehrlicher zu sagen, wir machen jetzt künftig immer Wahlkampf über die Lohnuntergrenze. Aber wo das hinführt und welche wirtschaftlichen Schäden das mit sich bringen könnte, nämlich dass Jobs verschwinden irgendwann auch, weil das Geld nicht mehr sich wieder verdienen lässt, was die Menschen dort verdienen, das gehört dann zur Ehrlichkeit auch dazu.
Ja gut, man kann auch ein anderes Thema nehmen, man kann auch die Rente auch noch zum Wahlkampfthema machen. Also, wer verspricht die höchste Rentenerhöhung? Ja. Das wäre eine schöne Wahlkämpfe.
Und da machst du noch so ein bisschen und sagst Frieden für die Ukraine. Ich bin der Friedenskanzler. Und
damit bist du tatsächlich bei der, ich habe gerade gesagt, der hat nur noch diese eine Kugel im Gewehr, aber er hat ja eine zweite, nämlich genau das Friedensthema. Die Leute wollen.
Seine zweite Kugel ist das Friedensthema. Genau. Den Satz grabe ich mir ein. Ja.
Was ich meine ist, dass es ja einige Signale in der letzten Zeit gab, dass die SPD den Eindruck hat, im Wahlkampf mit dem Thema Ukraine in dem Sinne punkten zu können, dass sie sagt, Besonnenheit, wir sind diejenigen, die nicht einfach nur Waffen hinliefern und so weiter. Und das hat jetzt irgendwie eine neue Wendung. Das ist der dritte Scholz-Streich dieser Woche bekommen. Und da war jetzt Leidtragender ausgerechnet, du hast es schon gesagt, der Verteidigungsminister Bum Bum Boris Pistorius.
Ja, das kann man durchaus sagen. Pistorius ist ja bislang der beliebteste Politiker der Republik und würde das natürlich auch gerne bleiben. Er bekommt aber derzeit sowohl aus seiner Partei als jetzt offenbar auch aus dem Kanzleramt eine ganze Menge Gegenwind. Also die SPD ist ja schon nicht mitgezogen, als es um sein Plädoyer ging, dass Deutschland endlich kriegstüchtig werden muss. Da gab es intern ja schon ziemliches Knurren über ihn. Wiederbelebung der Wehrpflicht, sein zweites großes Thema. Da hat Scholz eigentlich mehr oder weniger gesagt, naja, diese Recruiting-Herausforderung, vor der die Bundeswehr jetzt steht, die ist aber eigentlich handelbar. Also Klammer auf, auch ohne Wehrpflicht, Klammer zu, das war zumindest der Subtext, der da mitschwang. Und naja, und dann hat Pistorius gesagt, also er braucht auch mehr Geld jetzt in den Haushaltsverhandlungen und auch da hat Scholz mehr oder weniger offen schon gesagt, vergiss es. So, Pistorius ist davon so genervt, dass er Anfang der Woche vor SPD-Abgeordneten gesagt hat, die Süddeutsche hatte das als erstes berichtet, aber viele bestätigt, ich muss das nicht machen.
Sauer.
Das sage ich ja auch jede Woche, wenn wir den Podcast aufgenommen haben zu dir und dann.
Aber guck mal, so wie du dich in mich reinfühlen kannst, muss doch auch der Boris Pistorius sich in den Scholz reinfühlen können. Vielleicht wusste der schon, dass am Ende der Woche, nämlich am Donnerstag, die Steuerschätzung kommt und dann klar ist, es gibt noch weniger Geld im Haushalt. Also die ersten Meldungen waren ja wirklich krass. Ich habe gleich einen Schreck bekommen. 81 Milliarden weniger Steuereinnahmen aber ist insgesamt und über 5 Jahre.
Genau, aber, Bund, Länder und so, wenn man es jetzt guckt. Aber fürs nächste Jahr fehlen 11 Milliarden zusätzlich. So.
Siehst du?
Ist eine Hausnummer. Muss der Finanzminister zusätzlich einsparen. Also verschlimmert das Haushaltsproblem der Ampel nochmal ganz erheblich, muss man sagen. Ja, gleichzeitig gilt aber natürlich auch, und wie oft hat diese Bundesregierung betont, dass sie das NATO-2%-Ziel einhalten will und die Bundeswehr anständig ausstatten und die 100 Milliarden, dieses Sondervermögen ist ja so gut wie aufgebraucht. Und wir wissen alle, da muss aus dem regulären Haushalt mehr kommen. Also insofern hat der Verteidigungsminister nicht ganz unrecht, wenn er sagt, Freunde der Nacht, mein Etat muss aufwachsen.
Und wie liest du das jetzt, als Scholz wirft Pistorius unter den Bus, weil er weiß, damit kann er beim SPD-Wähler punkten, wenn er sagt, Waffen schaffen keinen Frieden oder so?
Ja, aber also so radikal, so radikaler Pazifist ist Scholz ja in Wahrheit nicht. Aber ich glaube schon, er bringt diese Partei jetzt an der Stelle so ein bisschen auf Linie. Sie haben ja im Wahlkampf auch Besonnenheit als ihr Leitwort ausgegeben. Und da passt das natürlich nicht, wenn man irgendwie so einen Verteidigungsminister hat, der da so martialische Töne irgendwie anschlägt. Also Scholz rudert da schon jetzt, finde ich, ein ganzes Stück zurück. Es gab dann ja auch diese Szene, wo er bei so einem Bürgerdialog gefragt wurde, warum er eigentlich, ob er mit den Ukrainern eigentlich nicht befreundet ist, weil er den Taurus nicht liefert und dann lacht er ja so hysterisch und sagt, na, befreundet schon, aber er würde ja auch seinen Freunden nicht alle Waffen geben. Und irgendwie, das sind so seltsame Scholz-Momente, die man da gerade hat und ich habe schon den Eindruck, die beiden ziehen da politisch ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern deutlich in eine andere Richtung und Scholz hat da die SPD hinter sich und ich würde die Prognose wagen, auch ein Großteil der Bevölkerung. Also das ist ja, passt ja voll in seinen Kurs. Und daneben muss man ja sagen, dieser Punkt, dass Pistorius so ein bisschen, naja, designierter Nachfolger oder so eine Art Konkurrent ist. Ich habe das ja nie geglaubt, dass die SPD den Kanzlerkandidaten auswechseln könnte. Aber dass man so jemanden dann vielleicht ein bisschen mal rasiert, um zu sagen, also die Bäume wachsen da auch nicht in den Himmel. Naja, das muss man ja nicht Organisationspsychologie studiert haben, um zu wissen, dass sowas hin und wieder vorkommen soll.
Die offene Rechnung.
Ein Thema, was uns durch die ganze Woche begleitet hat, ist der Rechtsstaat gegen die AfD, die Alternative für Deutschland. Es gab zwei Gerichtsverfahren, auf die wir diese Woche geblickt haben und aus denen vieles folgt. Und wir haben jemanden zu Gast, der dabei war, als Björn Höcke in Halle vor Gericht stand, und wir begrüßen herzlich unseren AfD-Watcher des Redaktionsnetzwerks Deutschland, Dr. Jan Sternberg.
Hallo und danke, dass ich bei euch sein darf.
Das Landgericht in Halle an der Saale, meine Geburtsstadt übrigens, hat es am Dienstag nach 4 Verhandlungstagen als erwiesen angesehen, dass Thüringens AfD-Chef Bernd Höcke wissentlich in einer Rede in Sachsen-Anhalt im Wahlkampf in Merseburg eine Parole der SA, der Sturmabteilung der NSDAP, verwendet hat, nämlich alles für Deutschland. Viele Leute haben gesagt, was, man darf nicht mal mehr alles für Deutschland sagen. Aber das ist ja genau der Knackpunkt. Man darf es dann nicht sagen, wenn man weiß, dass es eine SA-Parole war. Und darum dreht sich im Prinzip das ganze Verfahren. Es endete mit einem Schuldspruch für Höcke. Er muss 100 Tagessätze zu je 130 Euro zahlen. Und ja, wenn das Urteil rechtskräftig werden würde, dann würde es heißen, Björn Höcke ist vorbestraft. Das heißt, das Gericht sah es als erwiesen an, dass er absichtlich eine SA-Parole verwendet hat. Warum eigentlich? Also warum sind die davon überzeugt, dass er wusste, was er sagt?
Sie haben es sich nicht leicht gemacht, zu diesem Schluss zu kommen, und ich fand es auch als Beobachter die ganze Zeit, war ich mir unsicher, ob sie ihn wirklich verurteilen werden, weil man kann nun einfach mal nicht in den Kopf von Höcke gucken. Ob man es will, ist eine ganz andere Frage, aber Höcke hat mehrfach auch in sehr emotionalem Ton seine Unschuld beteuert, hat auch darauf verwiesen, dass er zwar Geschichte studiert hat auf Lehramt und Geschichte unterrichtet hat, aber sich im Studium nie mit dem Nationalsozialismus beschäftigt habe. Und
was hat er gemacht zur Ur- und Frühgeschichte?
Nein, mit dem 19. Jahrhundert, aber dazu komme ich gleich nochmal.
Ja, okay.
Und im Endeffekt so tat, als wisse er überhaupt nicht, was der nationale Sozialismus eigentlich war. So, das Gericht ist dann insoweit der Staatsanwaltschaft gefolgt, als dargelegt wurde, dass Höcke schon seit Jahren immer wieder nicht nur in der Tonalität, sondern auch im Inhalt Versatzstücke, Begriffe und auch einen gewissen NS-Sound in seine Reden einbaut, Worte wie Tatelite zum Beispiel, Begriffe wie wollen wir Wolf sein oder Schaf und so weiter und so fort, was man dann immer irgendwo zu Goebbels oder anderen Leuten zurück. Hm. Also im Endeffekt eine Nazi-Hundepfeife, die immer bei den Leuten anspringt, die wissen, wovon die Rede ist. Und man muss auch sagen, seine drei Anwälte und Höcke selbst haben zwar stundenlang, sagen wir jetzt einfach mal ganz wertneutral, Bullshit in diesen Gerichtssaal geblasen. Aber am einen gesagt, er konnte es nicht wissen. Zweitens gesagt, es war eine Allerweltsparole. Und drittens im Endeffekt angedeutet, dass man das alles auch wieder sagen dürfen müsste in Deutschland.
Genau. Und da ist ja eigentlich der Punkt, wo das dann auch verräterisch wird und eigentlich die Argumentation auch kippt. Ja?
Exakt,
Höcke ist ja auch ein Wiederholungstäter. Das muss man ja wirklich sagen. Also er ist ja jemand, der ganz bewusst viel mit Sprache, ja, man kann sagen, spielt oder manipuliert, wie auch immer, also der immer wieder, du hast es gesagt, diese Begriffe benutzt, und es gibt ja auch den berühmten Satz, dass er das Holocaust-Mahnmal in Berlin ein Denkmal der Schande genannt hat, und sich danach, als der Aufschrei dann kam, der ja absehbar war, damit rausgeredet hat, dass er gesagt hat, naja, ich meinte ja die Schande, den Holocaust. Das ist ja ganz bewusst bei ihm immer wieder der Versuch, Sprache so einzusetzen, dass man sie in zwei Richtungen lesen kann. Und wie du schon gesagt hast, er hat ja einfach auch diese Fixierung auf den Nationalsozialismus. Und ganz bewusst, das ist ja auch dieses Konzept der neuen Rechten, die Grenzen des Sagbaren erweitern. Und da ist er ja eigentlich der Vorkämpfer, der immer wieder versucht, diese Grenzen zu verschieben.
Und on the record mit diesem Vorhaben.
Genau dieser Punkt, on the record, das wurde auch zitiert aus seinem Buch von 2018, Grenzen des Sagbaren verschieben. Etc. Das kam im Gericht alles vor. Nächste Historikerfrage: Konnte man diese Parole, musste man diese Parole kennen? Nein, muss man nicht. Diese Parole ist eine der unwichtigeren in der NS-Sprache. Aber gerade weil dieser Spruch nicht zu denen gehört, die jeder kennt, haben neonazistische Gruppen und Grüppchen in der Bundesrepublik eben diese Parole wieder verwendet, weil sie sagt, da kommt nicht sofort die Staatsanwaltschaft und klagt uns an, weil vielleicht kennen die das auch nicht.
Und, das ja, und außerdem kann man sich drauf raus, auf diese Allerweltsformel, wie es Höcke gemacht hat, rausreden. Und er steht aber auf einer Bühne bei einer politischen Veranstaltung und schmettert das runter. Dann ist es ja logischerweise vom Einsatz her schon keine Allerweltsformel mehr. Er ruft ja nicht, schönes Wetter heute und alle jubeln, sondern, ne, oder irgendwie am Ende, ciao Kakao, sondern er ruft alles für Deutschland, also klar eine politische Parole und dann ist wirklich nur noch die Frage gewesen, wusste es oder nicht. Aber erzähl uns doch mal kurz, wie die Atmosphäre war hier. Andreas hat sich schon schwer drüber aufgeregt, über diesen lamoyanten Ton, den der Höcke dann da angeschlagen
ja,
hat.
Ja, Wahnsinn. Also ja. Ich meine, Bernd Höcke, ja, also der Typ, der sagt, wir müssen unsere...
Der Mann heißt Landolf.
Wir müssen unsere Männlichkeit wiederfinden. Die Männlichkeit ist verloren. Steht er in diesem Gerichtssaal und fängt an rum zu jammern. Bin ich denn ein Mensch? Und seit 10 Jahren werde ich hier fertig gemacht und so. Wo ich wirklich, da habe ich an Trump gedacht, der ja auch also wirklich über sein Gemächt kaum laufen kann. So groß ist das, ja. Aber dann in dem Moment, wo er vor Gericht ist, fängt er an rum zu jammern und zu weinen. Mir ist kalt und es ist alles hier Mobbing. Und also da habe ich mich wirklich gefragt, was eigentlich mit diesen Faschisten los ist, ja, wenn die einmal in ihrem Leben Verantwortung übernehmen müssen für den Bullshit, den sie den ganzen Tag verzapfen, dann brechen die irgendwie gleich zusammen. Fand ich wirklich empörend.
Dieses Lamoyante ist ja ein Wesenszweck von Höcke, das kommt immer wieder dann auf. Er hat mich ja auch mal nach einer Frage hier in der Bundespressekonferenz des Mobbings bezichtigt und
schon wieder den Landolf gemobbt.
Sein rhetorisches Stilmittel ist ja eben gerade nicht laut zu werden, sondern in so einem Plauderton die harten Begriffe rauszuhauen. Auch wie er im Endeffekt den Staatsanwalt persönlich angeht mit diesem, ich muss doch jetzt, das hat mich jetzt hart getroffen, dass ich hier eine Freiheitsstrafe für mich gefordert haben und Sie sind auch ein politischer Aktivist. Also wenn man da schreien würde, dann würde das sofort als schweren Angriff und so denkt man, der arme, angefasste Björn, der darf ja auch mal sagen dürfen, dass er die Staatsanwaltschaft für nicht neutral hält.
Hm. Nun ist das alles passiert in Halle vor dem Hintergrund der Gerichtsverhandlung am Tag vorher, wo das Oberverwaltungsgericht in Münster verhandelt hat im Fall die AfD gegen den Verfassungsschutz, gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz. Da wollte die AfD nämlich erwirken, dass der Verfassungsschutz sie nicht als Verdachtsfall für rechtsextremistische Bestrebungen führen darf. Und das ist auch gegen die AfD ausgegangen. Das Gericht hat entschieden, doch, das darf der Verfassungsschutz. Was bedeutet das jetzt eigentlich für die Partei?
Das bedeutet, dass die Partei in ihrer Gänze mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden darf.
Also sag mal, da dürfen V-Männer eingeschleust werden.
Da dürfen V-Männer.
Telefonüberwachung auch?
Telefonüberwachung möglich ist es. Insofern wäre jetzt der nächste Schritt eine Einstufung als gesichert rechtsextreme Bestrebung wahrscheinlich.
Aber das heißt, die müssen jetzt noch Belege dafür sammeln? Die
müssen auch dafür Belege sammeln, aber das ist natürlich etwas, wir haben natürlich die ganze Zeit auch Belege weiter gesammelt, aber konnten dort noch nicht weitermachen, da ja noch diese Frage anhängig war.
Also öffentlich ist es natürlich auf jeden Fall ein Schlag gegen die Partei, also sich so hinzustellen, als ob man die Rechtsstaatspartei ist, die bloß ausgegrenzt werden soll, wird dadurch schwieriger, würde ich schon sagen. Jetzt ist natürlich die Frage, der nächste Schritt, wenn sie dann als gesichert rechtsextrem eingestuft sind, dann liegt ja eigentlich auf der Hand, dass man über ein Verbot der Partei reden muss. Es gibt ja jetzt auch schon den CDU-Bundestagsabgeordneten Marco Wanderwitz, früherer Ostbeauftragter, der schon Mitstreiter sucht, um ein Verbotsverfahren aus dem Bundestag heraus zu eröffnen.
Muss man ja dazu kurz sagen, für die, die es nicht wissen, es gibt nur 3 Institutionen, die überhaupt so ein Verbotsverfahren auf den Weg bringen können. Das wäre der Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung.
Die sind nach wie vor sehr zurückhaltend. Natürlich ist es auch immer diese Vorstellung, dieser Schuss muss sitzen. Es gab noch einen interessanten Punkt, der zurückweist auf das KPD-Verbotsverfahren von 1957, wo die damalige, in Zeiten des Kalten Krieges, die Kommunistische Partei Deutschlands vor allem deswegen verboten wurde, weil sie aus Ost-Berlin und Moskau ferngesteuert war. Nun gibt es Leute, die sagen, so viele Russland-Kontakte wie die AfD hat, sollte man diesen Punkt vielleicht auch nochmal in die Debatte reinwerfen. Ansonsten, das ist ein Punkt, den ich zu allen diesen Verfahren nochmal machen möchte, Rechtsstaat gegen die AfD, hat sich die Partei in dieser Woche dadurch ausgezeichnet, dass sie die Gerichte, die Verfahren, die Institutionen in einer Tour verhöhnt hat. Es war immer von politischen Prozessen die Rede. Und das, glaube ich, wird jetzt halt Wechselwähler vermutlich abschrecken, dass sie diese selbsternannte Rechtsstaatspartei so viele Probleme mit dem Rechtsstaat hat. Den harten Kern, der sowieso denkt, das ist ein System, was nicht unseres ist, die werden weitere Bestätigungen finden dafür, dass da eine feindliche Macht gegen ihre Helden agiert und werden sich im Zweifelsfall noch enger zusammenschweißen und noch stärker radikalisieren. Also das kann durchaus problematisch werden.
Sagt der AfD-Watcher des Redaktionsnetzwerks Deutschland, Jan Sternberg. Vielen Dank fürs dabei sein.
Die großen Fragen.
Ja, am nächsten Donnerstag, da ist es soweit, dann schreiben wir den 23. Mai und an diesem 23. Mai ist es genau 75 Jahre her, dass das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in einer Sitzung des Parlamentarischen Rates feierlich verkündet wurde, also Grundgesetzgeburtstag.
Und wenn Sie sich jetzt denken, oh Gott, wo sind wir jetzt gelandet hier, Bundeszentrale für politische Bildung oder historisches Seminar? Ja, bei uns gibt es immer mal was Neues, aber das ist ein Thema, das wird Ihnen sowieso in den nächsten Tagen noch öfter begegnen. Da wird es Sondersendungen geben, da wird es Sonderausgaben geben und so weiter. Es ist ja irgendwie der Geburtstag der Bundesrepublik Deutschland so ein bisschen.
Und der wird so richtig gefeiert. Ja, da kommen die lieben Verwandten zu Besuch. Zum Beispiel der französische Präsident Emmanuel Macron kommt zum Staatsbesuch nach Deutschland und der Bundespräsident lädt zum feierlichen Staatsakt in Berlin ein, also einiges los.
Und es gibt auch was zu feiern, ein mehrtägiges Bürgerfest in Bonn und Berlin. Also ich nehme an, da gibt es auch Bratwurst, wahrscheinlich auch vegane. Das wird ganz toll. Und weil
und Döner?
Der Bundespräsident. Der Bundespräsident gibt ja gern mal einen Döner aus. Also das, da können Sie gern nach Berlin kommen. Zwischen Reichstag und Kanzleramt findet das alles statt. Und in diesem Rahmen wollen wir eben auch was Besonderes bieten. Man ist ja auch Staatsbürger und auch so eine staatsbürgerliche Verantwortung, finde ich, in so einem Podcast. Und deswegen habe ich in dieser Woche ein Doppelinterview geführt mit den beiden früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle und Hans-Jürgen Papier. So, aufmerksame Gemeinschaftskundeschüler wissen es. Er Bundesverfassungsgerichtspräsident ist das fünfthöchste Staatsamt und zurzeit ist Stefan Harbart, der seit 4 Jahren im Amt ist, Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Der war davor Bundestagsabgeordneter der CDU und vor ihm war es ziemlich lange, 10 Jahre von 2010 bis 2020, Andreas Voskuhle, damals nominiert von der SPD.
Und Andreas Voskuhle ist ja unter anderem bekannt geworden durch wegweisende Urteile, die zum Beispiel die Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften in Deutschland beendet haben oder auch im NPD-Verbotsverfahren.
Wobei, da hat ja der Senat gegen das Verbot gestimmt, trotzdem Voskuhle ganz klar ein liberaler Kopf sozusagen.
Und davor ein Konservativer, ne?
Genau.
Hans-Jürgen Papier.
Ja, der war von 2002 bis 2010 Präsident des Verfassungsgerichts. Genau, der ist vor allen Dingen ja danach noch öfter mal mit sehr konservativen Wortmeldungen aufgefallen. Scharfe Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik. Er hat ihr Rechtsbruch sogar vorgeworfen. Ja, und davor die Vorgängerin von ihm, Jutta Limbach, ist sicherlich auch vielen noch bekannt, ist leider ja schon 2016 verstorben. Und insofern sind Voskuhle und Papier, von Harbart abgesehen, die letzten beiden obersten Verfassungsrichter, mit denen man noch sprechen kann. Und also habe ich das gemacht.
Hat der Kollege Geier gesagt,
ja, die
rufe ich an, die Jungs.
Ja, die habe ich zusammengeschalten und nur, damit man sie beim Hören auseinanderhalten kann. Hans-Jürgen Papier ist derjenige, der zuerst jetzt gleich antwortet. Und es ist auch derjenige, der 20 Jahre älter ist, hört man ein bisschen an der Stimme. Und als erstes habe ich die beiden gefragt, was ist eigentlich ihr Lieblingsartikel im Grundgesetz? Und das hat da eine ganz lebhafte Debatte ausgelöst und da hören wir jetzt mal rein.
Lieblingsartikel, also ja Gott, ich gehe an sich an solche Sachen nicht so emotional ran, was Coole das ähnlich sehen. Aber ich möchte 2 wichtige Artikel nennen aus dem Bereich des Grundrechtsabschnitts. Ich war ja Vorsitzender des ersten Senats und da spielte natürlich einerseits der zentrale Artikel, nämlich der erste Artikel der Verfassung, eine große Rolle. Artikel 1 Absatz 1, Schutz der Würde des Menschen. Eine Reaktion natürlich auf die menschenverachtende Willkürherrschaft der Nationalsozialisten, ganz eindeutig. Aber auch den Artikel 1 Absatz 3, der ist auch eben ganz wichtig, weil er besagt, dass alle staatlichen Gewalten unmittelbar an die nachfolgenden Grundrechte gebunden sind. Also die Grundrechte sind eben nicht nur Programmsätze, feierliche, lyrische Verheißungen oder Versprechungen, sondern sie sind unmittelbar geltendes Recht einklagbar und zwar bindend auch für die Gesetzgebung.
Ja.
Und dann möchte ich noch einen zweiten Artikel nennen, nämlich den Artikel 5, die Meinungsfreiheit, auch dann immer in Verbindung mit der Versammlungs- oder Demonstrationsfreiheit. Die Grundlage jeder Freiheit überhaupt nicht. Und ich erwähne dies, weil diese Meinungsfreiheit zunehmend von einigen, weniger vom Staat, aber also von gesellschaftlichen, zivilgesellschaftlichen Gruppierungen bewusst oder unbewusst eingegrenzt wird oder der Versuch unternommen wird, einzugrenzen. Nicht? Es ist ja ganz interessant, dass 40% der Bevölkerung sagen, sie könnten und sollten oder dürften nicht mehr das sagen, was sie eigentlich meinten.
Ja, ich habe schon gedacht, jetzt wird es gar nicht kontrovers bei dem Punkt, aber jetzt haben Sie doch einen Punkt aufgerufen, weil Herr Voskuhle vielleicht es ein bisschen anders sieht, weiß ich nicht.
Da muss man genau schauen, ob Personen tatsächlich nicht das sagen können, was sie wollen. Und das nicht geschützt ist oder ob sie das Gefühl haben, dass es ein Meinungsklima gibt, das etwas sie beeinträchtigt. Und da haben wir wahrscheinlich tatsächlich im Augenblick eine Situation in Deutschland, dass man das Gefühl hat, mit bestimmten Äußerungen sofort Ärger zu erzeugen. Das ist aber was anderes als die Frage, ob ich meine Meinung tatsächlich äußern kann. Insofern halte ich von dieser Äußerung, die 40% haben, was könnte man jetzt nicht mehr sagen, das halte ich in gewisser Weise für falsch oder irrgeleitet, weil sagen kann man das. Aber das gesellschaftliche Milieu ist so, dass man für bestimmte Aussagen sehr schnell großen Protest erntet. Und das hält den einen oder anderen davon ab, das zu tun. Und das tut der Auseinandersetzung nicht gut. Da bin ich ganz, glaube ich, bei Herrn.
Ja, da ist tatsächlich die Frage, ob diejenigen, die zum Beispiel dieses Argument, man darf bestimmten Meinungen keine Plattform geben, das hören wir ja öfter, wenn wir so kontroverse Gäste haben, dass die halt sagen, okay, meine Meinung möchte ich gern überall hören und andere Meinungen, mit denen möchte ich gar nicht mehr belästigt werden. Ob die sozusagen dann die Meinungsfreiheit aus dem Auge verloren haben im Grundgesetz?
Halte ich für extrem problematisch, ja. Diese Vorstellung, dass man sich vor Meinungen, die man selbst nicht teilt, schützen muss, ist das Ende einer offenen, streitbaren Demokratie. Das muss eine Demokratie aushalten. Es gibt rote Linien natürlich, also Holocaust-Leugnung, das wollen wir nicht hören, das steht unter Strafe. Aber jenseits dieser roten Linien, finde ich, muss alles verhandelbar sein und muss jede Position auch diskutierbar sein.
Ich würde mal kurz bei der sprachlichen Ebene bleiben, weil es gab ja jetzt ab und zu mal Versuche oder Debatten darüber, ob man sprachlich das Grundgesetz modernisieren muss, zum Beispiel die inklusive Sprache, also geschlechterumfassende Sprache, dass das wahrscheinlich auch demnächst das Grundgesetz erreicht, die Debatte, weil da ja noch sehr oft jeder steht, jeder darf dies und das und jeder hat das Recht. Und im Journalismus ist es ja inzwischen so, dass da tatsächlich inzwischen zunehmend Männer assoziiert werden mit jeder und die Frauen gar nicht mehr.
Die Gender-Debatte ist natürlich eine Debatte, die schnell zu emotional ausufert. Ich finde es schön, wenn wir hier etwas entspannter agieren würden. Mir hat das sehr gefallen, dass einige große überregionale Zeitungen beschlossen haben, dass dort jeder es so machen kann, wie er gerne möchte. Also wer gendern möchte, der kann das tun. Wer das in einer bestimmten Form machen will, kann das auch tun. Wer es nicht tun will, kann es eben auch nicht.
Aber steht da nicht die Gefahr, wenn sich das zum Standard erhebt in den Massenmedien, dass man dann in 10 Jahren aufs Grundgesetz guckt und sagt, ist das eigentlich noch zeitgemäß?
Ich glaube, dass das Grundgesetz noch zeitgemäß ist. Ob das tatsächlich schöner wird, wenn wir es gendern. Ich persönlich habe nichts gegen das Gendern. Zum Beispiel meine Vorlesungsmaterialien sind auch gegendert. Bin da also jetzt nicht irgendwie ideologisch festgelegt. Glaube, dass das beim Grundgesetz tatsächlich die Dinge nicht wesentlich verbessern würde. Nehmen wir mal also zum Beispiel Bundeskanzlerin und Bundeskanzler oder Bundespräsidentin und Bundespräsident. Wenn man das immer doppeln wollte, man kann das auch mit Sternchen machen, aber ich fände, das würde dem Text ein bisschen seine ursprüngliche Würde nehmen und deshalb müsste man überlegen, ob man das dann machen will und ob damit viel wirklich viel gewonnen ist.
Ja, ja. Sie sprechen zu Recht auch die Titel von Verfassungsorganen an oder auch von Organträgern, nicht? Das heißt im Grundgesetz der Bundeskanzler und ich meine doch behaupten zu dürfen, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel also keinen Anstoß genommen hat, dass sie offiziell im Grundgesetz den Titel Bundeskanzler trug. Und wenn es bisher keine Bundespräsidentin gegeben hat, dann lag das sicherlich nicht daran, dass im Grundgesetz vom Bundespräsidenten die Rede ist und die weitere Formulierung fehlt. Okay. Also hier meine ich, lass doch bitte die Symbolgesetzgebung.
Ich will für die letzten Minuten will ich noch eine ganz große Frage aufmachen. Sie haben es schon angedeutet, wie sicher gegen Angriffe von Verfassungsfeinden ist die Verfassung. Herr Voskuhle, Sie haben sich ja sehr düster geäußert neulich. Es kann durchaus sein, dass unsere westliche Demokratie sich nur als eine kurze Phase in der Geschichte der Menschheit erweist. Und das wird ja jetzt viel diskutiert, ne? Wenn man nach USA und nach Polen blickt, muss man zumindest das Verfassungsgericht besser vor Zugriffen schützen.
Das Problem, was wir im Augenblick weltweit beobachten, ist, dass unter dem Mäntelchen der Scheindemokratie der Kern der Demokratie geschleift wird. Also man wird gewählt und dann versucht man, etwas abzuschaffen, was zentral ist für die Demokratie, nämlich die Möglichkeit der Minderheit wieder zur Mehrheit zu werden. Das ist die große Gefahr, die wir im Augenblick haben und da müssen wir sehr darauf aufpassen, weil das eben ein breiter Trend ist, der nicht nur in Staaten stattfindet, die wir früher etwas belächelt haben, sondern eben auch in Kerndemokratien wie den USA, aber auch wie in Polen, wie in Ungarn und anderen Ländern können wir das beobachten. Und wer kann helfen, solche Entwicklungen abzuwehren? Vor allen Dingen Verfassungsgerichte. Und insofern ist es kein Zufall, dass wir weltweit beobachten können, dass Verfassungsgerichte unter Druck geraten. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt überlegen müssen, müssen wir für unser Bundesverfassungsgericht auch was tun, denn da sind eine Reihe von Regelungen eben nur im Bundesverfassungsgerichtsgesetz enthalten und nicht im Grundgesetz. Und das muss man sich genau anschauen. Ich selber bin da nicht der Meinung, dass man alles reinschreiben muss in das Grundgesetz, dass man mal vielleicht so ein paar zentrale Punkte reinschreiben kann. Zum Beispiel, dass wir zwei Senate haben, je 8 Personen, dass die Amtszeit 12 Jahre ist und nicht länger, also nicht lebenszeitmäßig, dass es keine Möglichkeit zur Wiederwahl gibt. Damit würde man so ein Grundgerüst unserer Verfassungsgerichtsbarkeit schützen. Aber ich weiß nicht, Herr Pape, wie sehen Sie es?
Ja, also wir sollten ganz grundsätzlich einmal festhalten, dass das Bundesverfassungsgericht eben nicht nur Gericht ist, sondern Verfassungsorgan, oberstes Verfassungsorgan des Bundes. Aber diese Stellung hat sich das Gericht gewissermaßen selbst erarbeitet. Ja? Wenn Sie ins Grundgesetz schauen, es fehlen im Grundgesetz eigentlich die für ein Verfassungsorgan typischen Regelungen. Das überlässt man dem einfachen Gesetzgeber, nicht? Im Grundgesetz steht nur, dass das Bundesverfassungsgericht aus Bundesrichtern und sonstigen Mitgliedern besteht. So. Da ist nicht gesagt, zum Beispiel nicht mal gesagt, dass das Berufsrichter sein müssen. Da ist nicht gesagt, wie viele Mitglieder gibt es überhaupt. Besteht die Gefahr, wenn plötzlich eine einfache Mehrheit im Parlament sich entschließt, das Gericht so richtig zu fluten, nicht? Also mit neuen Mitgliedern, auch zum Teil ehrenamtlichen Mitgliedern, auch Nicht-Juristen, also völlig zu politisieren, nicht? Das ist alles nicht ausgeschlossen. Also insofern meine ich, ist es dringend nötig, dass im Text der Verfassung die Rolle des Bundesverfassungsgerichts als oberstes Verfassungsorgan des Bundes eine ausdrückliche Regelung erfährt. Und zwar rein ins Grundgesetz.
Das letzte Wort.
Ja, so staatstragend kennen Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, den Kollegen Geier eigentlich gar nicht, ne? Aber
so staatstragend war es jetzt auch wieder nicht, aber was anderes war doch interessant. Meine Überraschung hier in unserer kleinen Wundertüte. Und das war natürlich nur ein winziger Ausschnitt aus dem ausführlichen Gespräch, das ich fürs Redaktionsnetzwerk Deutschland mit den beiden Verfassungsgerichtspräsidenten AD geführt habe. Das gesamte Gespräch können Sie nachlesen im Print in den Samstagsausgaben Ihrer Regionalzeitung des RND oder natürlich online unter www.rnd.de.
Und wenn Sie wissen wollen, womit wir Sie in der nächsten Woche überraschen, dann abonnieren Sie uns jetzt und empfehlen Sie uns weiter. Und außerdem nicht vergessen, Sie wissen, was jetzt kommt, stimmen Sie für uns beim Deutschen Podcastpreis unter www.rnd.de/gun. Die Abstimmung läuft noch bis Montag, also wer noch nicht abgestimmt hat, schämen Sie sich und schnell ans Handy. Wir sagen danke, tschüss und bis nächste Woche.
Und das letzte Wort hat in dieser Woche der US-Außenminister Antony Blinken, der bei seinem Besuch in Kiew in die Seiten gegriffen hat und vors Mikro getreten ist.